SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch, guten Morgen. Entscheidet sich gerade in Genf die Zukunft der Ukraine? Kann der russische Angriffskrieg beendet werden? Und welchen Preis müssen die Ukraine und Europa dafür zahlen? Es sind schicksalshafte Stunden. Es wird verhandelt. US-Außenminister Marco Rubio ist in Genf, hat gestern Abend mit ukrainischen Vertretern gesprochen. Auch die Europäer waren mit dabei. Rubio sagte gestern Abend in Genf:
Wir hatten vermutlich eines der produktivsten Treffen in diesem Prozess. Wir sind durch viele Punkte gegangen und haben gute Fortschritte erzielt.
Ein optimistischer Marco Rubio also. Es geht um den 28-Punkte-Friedensplan, den die USA vorgelegt hatten, um den russischen Angriffskrieg zu beenden und der von europäischer Seite scharf kritisiert worden war. Rubio äußerte sich optimistisch, dass bald eine Einigung gefunden werde. Aus Genf berichtet Patricia.
Details zu den Änderungen des 28-Punkte-Plans nannte Rubio nicht. Aber er zeigte sich überzeugt, dass die Präsidenten der beteiligten Länder mit den Ergebnissen einverstanden sein würden. Russland werde den Plänen selbstverständlich zustimmen müssen, betonte er. Ob die finale Einigung bis Donnerstag, wie von US-Präsident Trump gewünscht, stehen werde, sei nicht sicher, fügte der amerikanische Außenminister hinzu. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte zuvor auf X mitgeteilt, die Ukraine rechne mit einem Ergebnis, das den Weg zu einem echten und dauerhaften Frieden ebnen werde.
Im Anschluss teilten die USA und die Ukraine in einer gemeinsamen Erklärung mit, dass es einen überarbeiteten und verbesserten Friedensplan gebe. Dazu aus Washington unser USA-Korrespondent Carsten Kühntop.
Jedes künftige Abkommen muss die Souveränität der Ukraine uneingeschränkt wahren und einen nachhaltigen und gerechten Frieden gewährleisten. So die gemeinsame Erklärung der USA und der Ukraine, die das Weiße Haus gestern Abend veröffentlichte. Als Ergebnis ihrer Diskussionen in Genf hätten die Parteien einen aktualisierten und verfeinerten Friedensrahmen entworfen. Damit ist klar, der 28-Punkte-Plan der USA ist in seiner ursprünglichen Fassung vom Tisch. In der Erklärung werden die gestrigen Gespräche als konstruktiv, zielgerichtet, respektvoll und äußerst produktiv bezeichnet. Beide Seiten würden in den kommenden Tagen nun weiter an gemeinsamen Vorschlägen arbeiten. Dabei bleibe man in engem Kontakt mit den europäischen Partnern. Alle endgültigen Entscheidungen behalten sich laut der Mitteilung die Präsidenten Selenskyj und Trump vor. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sprechen Kiew und Washington bereits über einen baldigen Besuch von Selenskyj im Weißen Haus, vielleicht sogar schon in dieser Woche.
Und damit ins Inland und zum Rentenstreit in der schwarz-roten Koalition. Vertreter der Regierungsparteien, CDU, CSU und SPD, zeigen sich vorsichtig optimistisch. Der CDU-Chef, Bundeskanzler Friedrich Merz, sagte, er sei sehr zuversichtlich, dass es zu einer Einigung kommen werde. Die Einzelheiten von unserem Hauptstadtkorrespondenten Torben Ostermann.
CSU-Chef Markus Söder sprach im ARD-Bericht aus Berlin von Bemühungen auf allen Seiten. Tim Klüssendorf, Generalsekretär der SPD, betont, dass sich beim gemeinsam beschlossenen Rentenpaket alle Seiten durchgesetzt hätten und dass dieses Paket im Kern vom Bundestag so beschlossen werden müsse. Skepsis herrscht nach wie vor bei der sogenannten jungen Gruppe von CDU und CSU. Sie lehnen das Rentenpaket weiterhin ab und verweisen auf hohe finanzielle Belastungen jüngerer Generationen. Das ist deshalb wichtig, weil die junge Gruppe aus 18 Bundestagsabgeordneten besteht und die Koalition zwischen CDU, CSU und SPD nur eine Mehrheit von 12 Stimmen hat.
In den Streit um das geplante Rentenpaket mischen sich jetzt auch 22 wichtige Ökonomen und andere Wissenschaftler ein. Das Handelsblatt schreibt, dass sie einen gemeinsamen Appell verfasst haben und fordern, dass die Bundesregierung das Paket stoppt. Einzelheiten von Corinne Pillow.
In dem gemeinsamen Papier steht, dass es für das Vertrauen in die Politik fatal wäre, wenn jetzt Entscheidungen durchgedrückt würden, die schon in wenigen Jahren drastische negative Folgen hätten. Die Pläne der Regierung würden die öffentlichen Finanzen stark belasten. Die Wissenschaftler stellen sich damit auf die Seite der jungen Unionsabgeordneten, die der Meinung sind, dass das Rentenpaket nicht finanzierbar sei. Zu den Unterzeichnern des Appells gehören unter anderem der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats des Finanzministeriums und der Chef des IFO-Instituts.
Die Sozialausgaben sind in Deutschland höher als in vielen anderen europäischen Staaten. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat in einer Studie verglichen, wofür westeuropäische Vergleichsregionen Geld ausgeben. Das Ergebnis: Bei den Sozialausgaben ist Deutschland Spitzenreiter. Außerdem sind die Ausgaben für die öffentliche Verwaltung bei uns besonders hoch. Für Bildung gibt der deutsche Staat dagegen im Vergleich so wenig aus wie kein anderes der untersuchten Länder. Snapchat hat angefangen, in Australien das Alter von Nutzerinnen und Nutzern zu überprüfen. Das hat ein Sprecher des Unternehmens mitgeteilt. Der Hintergrund ist, dass dort am 10. Dezember ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige in Kraft tritt. Deshalb müssen viele User ab dieser Woche ihr Alter bestätigen, um die Plattform weiter nutzen zu können. Bei einer Auktion in London hat eine goldene Taschenuhr von der Titanic den Rekordpreis von mehr als 2 Millionen Euro erzielt. Sie ist damit teurer als jeder andere Gegenstand aus dem untergegangenen Schiff bisher. Die Uhr soll dem Ehepaar Strauss gehört haben. Das Schicksal der beiden ist durch den Film Titanic von James Cameron weltberühmt geworden. Das Ehepaar verzichtete auf Plätze in den Rettungsbooten. Im Film liegen die beiden Arm in Arm auf dem Bett, als die Titanic sinkt. Und damit zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat St. Pauli gegen Union Berlin mit 0:1 verloren. Für die Hamburger ist es die 8. Niederlage in Folge. Sie sind nur noch einen Punkt von einem Abstiegsplatz entfernt. Aus der Sportredaktion berichtet Jörg Tegelhütter.
Das Tor des Abends vor fast 30.000 Zuschauern erzielte Khedira kurz vor der Pause. Traf er im zweiten Versuch. Der erste wurde abgeblockt mit dem zweiten Torschuss flach unten links ins Eck des St. Pauli-Tores zum 1:0. Danach Union auch nach dem Wechsel eigentlich nur darauf bedacht, die Führung zu verteidigen, zu sichern. Nach vorne wurde fast gar nichts unternommen. St. Pauli drängte und drückte, holte viele Ecken raus, hatte die beste Chance in der 74. Minute, als Perea Larsen den Innenpfosten des Berliner Tores traf. Das war unterm Strich zu wenig. St. Pauli verliert gegen Union Berlin 0:1.
Und im ersten Sonntagsspiel in der Fußball-Bundesliga hatte Leipzig zu Hause mit 2:0 gegen Werder Bremen gewonnen. Damit bleiben die Leipziger Bayernjäger Nummer 1.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Von Südbaden bis nach Oberschwaben regnet es immer wieder. In den höheren Lagen von Schwarzwald und Alb schneit es auch noch ein bisschen. Im nördlichen Baden-Württemberg und auch in Rheinland-Pfalz ist es auch mal länger trocken. Insgesamt bleibt es heute überwiegend bewölkt. Die Höchsttemperaturen 1 Grad auf der Baar und im Westerwald, 7 Grad am Mittelrhein und an der Ahr und bis 8 Grad heute im Breisgau.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Es ist die Black Week und damit hat das Vorweihnachtsgeschäft begonnen. Von überall ruft es: Kauf mich, ich bin billig, verschenk mich. Doch abgesehen davon, dass viele vermeintliche Schnäppchen keine sind, was ist überhaupt der Wert des Schenkens? Dieser Frage gehen wir in dieser Woche in unserer SWR aktuell Serie nach. Wir schauen darauf, ob wir die Welt durchs Schenken ein bisschen besser machen können, warum das Bedürfnis, anderen Menschen eine Freude zu machen, so tief in uns drin sitzt, wie die Wirtschaft profitiert und warum Geschenke auch in der Politik eine große Rolle spielen. Heute zum Auftakt unserer Serie beschäftigen wir uns mit den etwas anderen Geschenken, nämlich mit solchen, von denen auch andere Menschen etwas haben. Das kann zum Beispiel eine Kinderpatenschaft sein, also zum Beispiel ein Jahr regelmäßiger Spenden, oder auch, dass man etwas in einem Fairtrade-Laden kauft. SWR-Reporterin Luisa Weinig über das andere Schenken, zum Beispiel Fairtrade.
Auf der Suche nach dem passenden Geschenk landen einige Menschen im Weltladen in Stuttgart. Hier findet man alles, vom Schmuck über Kerzen bis hin zu Lebensmitteln wie Kaffee, Tee oder Schokolade. Cornelia Fuchs-Jaltschin ist auf der Suche nach einem Geschenk für einen ganz besonderen Anlass.
Ich kaufe hier ein, weil ich am Samstag eine Freundin besuche, die ich in der Reha kennengelernt habe. Wir hatten beide Brustkrebs und sie feiert ihren 33. Geburtstag. Und jetzt möchte ich, weil sie sich wieder in Chemotherapie befindet, ein möglichst gutes, passendes Geschenk kaufen. Ich sage, ich war in derselben Situation und deswegen habe ich mich also gefragt, worüber würde ich mich freuen? Also ist es schon eben was Sinnvolles, was mir irgendwie einen Sinn mitgibt. Und ich wünsche natürlich nur das Beste und hoffe, dass es eben nicht schlechter wird, als es ja geht.
Am Ende landen ein Freundschaftsband und eine Tafel Schokolade im Einkaufskorb. Beides Fair Trade. Denn genau darum geht es in Weltläden, den fairen Handel zu fördern, indem Produkte aus dem globalen Süden zu gerechten Preisen verkauft werden. Ein Konzept, das auch bei den Kunden gut ankommt. Besonders jetzt in der Vorweihnachtszeit bemerken die Mitarbeiter mehr Besucher im Weltladen.
Weil man auch vielleicht mit gutem Gewissen hier einkaufen kann, weil jedes Produkt zum Beispiel im globalen Süden Projekte oder Initiativen unterstützt werden, dass man dann vielleicht hier eher hinkommt, mit einem guten Wissen ein gutes Geschenk aussucht.
Ein gutes Geschenk kann auch eine Spende sein. Jutta Moser spendet regelmäßig. Ihr ist es wichtig, ein sinnvolles Projekt zu unterstützen.
Dass tatsächlich meine Spenden dorthin gehen, wo ich auch spenden möchte. Entweder in eine soziale Einrichtung oder wie auch immer und nicht irgendwo, wo es im Wirrwarr oder irgendwo endet. Es muss für mich auf jeden Fall plausibel sein, transparent sein und dann ist das okay für mich.
Neben Transparenz gibt es noch weitere Kriterien, mit denen man Spendenorganisationen überprüfen kann. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg warnt vor undurchsichtigen Spendenaufrufen.
Beim Spenden sollte man darauf achten, dass man hier nur seriösen Organisationen etwas zugutekommen lässt. Das kann aber auch die Organisation sein oder der Verein, den man persönlich auch vor Ort kennt. Seriöse Organisationen bauen keinen Druck auf, geben mir auch die Zeit und die Möglichkeit, dass ich mich informiere und dann auch im Nachgang etwas Gutes tue.
Ein guter Wegweiser durch den Spendendschungel ist das DZI-Spendensiegel. Dieses Gütesiegel wird vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen vergeben, und zwar nur an Organisationen, die als seriös gelten. Dafür müssen sie sich jährlich überprüfen lassen. Ob Spende oder Geschenk, oft zählt vor allem die Geste und die Freude, die man anderen damit macht.
Natürlich werde ich gerne beschenkt, aber ich finde tatsächlich, wenn man etwas findet, was man jemandem schenkt und man trifft es so ganz genau, und dann das Leuchten in den Augen. Also ich finde, das ist wirklich ein toller Moment, der einem da geschenkt wird. Tschüss.
Der Wert des Schenkens, das ist unsere Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell. Und morgen zwischen 6 und 9 spreche ich mit der Konsumforscherin Julia Naskrind von der Uni Siegen darüber, wie der Handel vom Kaufrausch vor Weihnachten profitiert und wie gut das Geschäft dieses Jahr wohl laufen wird.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ist sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe diskutiert heute, ob im Süden von Mainz weitere Windräder gebaut werden. Es geht um das Gebiet zwischen Mainz-Hechtsheim, Ebersheim und Kleinwinternheim. Sarina Fischer.
Über das Gebiet im Mainzer Süden wird schon länger diskutiert. Dass dort die Fläche für Windkraft erweitert werden soll, ist sicher. Es muss aber noch festgelegt werden, wie der Zuschnitt der Fläche ist und wo und wie viele zusätzliche Windräder gebaut werden könnten. Im vergangenen Juni hatte die Planungsgemeinschaft sich für einen deutlich kleineren Flächenzuschnitt ausgesprochen als ursprünglich vorgesehen, unter anderem um Rücksicht auf die geschützte Feldhamsterpopulation bei Mainz-Ebersheim zu nehmen. In den vergangenen Monaten wurden die Pläne dafür nochmal offengelegt, um erneute Stellungnahmen zu ermöglichen. Darüber wird heute beraten. Danach will die Planungsgemeinschaft voraussichtlich endgültig entscheiden.
Der Ausbau der Windkraft im baden-württembergischen Staatswald kommt kaum voran. Vor 4 Jahren hatte die grün-schwarze Landesregierung eine Offensive angekündigt, um künftig mehr Windräder im Staatsforst aufzustellen und dafür extra neue Flächen ausgewiesen. Auf diesen wurde allerdings bislang keine einzige neue Anlage gebaut. Das hat das grün geführte Umweltministerium auf eine parlamentarische Anfrage der SPD hin eingeräumt. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart berichtet Henning Otte.
Das Ziel der Regierung des grünen Ministerpräsidenten Kretschmann ist es eigentlich, dass im Staatsforst bis zu 500 neue Windräder gebaut werden. Bisher stehen dort aber nur 120, zum Teil schon ältere Windkraftanlagen. Der von Grünen und CDU angekündigte schnellere Ausbau ist also bislang verpufft. Über die Gründe für die Flaute wird heftig gestritten. Die oppositionelle SPD wirft dem CDU-Forstminister Haug vor, den Ausbau der Windkraft im Staatswald insgeheim zu bremsen. Die Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg kritisiert, die Pachten für die Waldflächen seien für viele Windkraftfirmen einfach zu teuer, was den Ausbau hemme. Das Ministerium weist die Vorwürfe zurück. Man habe die Waldflächen ausgeschrieben, sagte ein Sprecher. Für die Genehmigung der Windräder seien aber die Kommunen zuständig.
In Brüssel treffen sich heute die EU-Handelsminister. Für Deutschland nimmt Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU teil. Ganz oben auf der Tagesordnung steht der sogenannte Zolldeal mit den USA. Jean-Marie Magro.
Der Rat der EU-Handelsminister soll den Sachstand und die Aussichten der Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten erörtern. Ende August hatten die EU-Kommission und die US-Regierung eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Die beinhaltet unter anderem, dass US-Industriegüter sowie große Mengen an Landwirtschaftsprodukten zollfrei in die EU gelangen sollen. Die meisten europäischen Güter werden dagegen mit 15% Zoll belegt, wenn sie in die USA verschickt werden. Die Kommission hat bereits Vorschläge vorgelegt, wie sie den sogenannten Zolldeal umsetzen möchte. Allerdings müssen Mitgliedstaaten und EU-Parlament noch zustimmen.
In Angola beginnt heute der 7. EU-Afrika-Gipfel. In der Hauptstadt Luanda geht es 2 Tage lang darum, die seit 25 Jahren bestehende Partnerschaft zu vertiefen. Moritz Gleiß.
Im südwestafrikanischen Angola sollen die Gesprächsthemen in 2 Blöcke eingeteilt werden. Der eine werde sich um Frieden, Sicherheit und Zusammenarbeit drehen, hieß es in einer Vorankündigung. Der andere um Migration, Mobilität und Wohlstand. Die EU hat aktuell 12 zivile und militärische Missionen auf dem afrikanischen Kontinent, unter anderem in Libyen, Mali und Somalia. Außerdem ist die EU mit ihren Mitgliedsländern der größte Handelspartner Afrikas. Das zeigt sich unter anderem bei direkten Investitionen. Im Jahr 2023 waren das knapp 240 Milliarden Euro.
Zug- und Flugausfälle, geschlossene Schulen, keine Müllabfuhr. In Belgien wird ab heute 3 Tage lang gestreikt. Die belgischen Gewerkschaften sagen damit der Mitte-Rechts-Koalitionsregierung den Kampf gegen angekündigte Sparmaßnahmen an. Andreas Meyer-Feist.
Vor allem bei der Bahn wird sich der Streik bemerkbar machen. Auf einigen Linien soll jeder 2. Intercity fahren, dies sei aber nicht sicher, heißt es von Seiten der belgischen Bahn. Der Nahverkehr ist mit Betriebsbeginn landesweit betroffen. Auch der grenzüberschreitende Verkehr mit Deutschland, Frankreich und den Niederlanden ist nur eingeschränkt möglich. Morgen soll der Streik auf den gesamten öffentlichen Dienst ausgeweitet werden. Gestreikt wird dann auch bei der Müllabfuhr, in Schulen und Kliniken und bei der Polizei. Sämtliche öffentlichen Einrichtungen, einschließlich der Post, sollen nicht oder kaum arbeiten, bevor es dann am Mittwoch zu einem großen branchenübergreifenden Ausstand kommen soll. Dann soll auch der Flugbetrieb in Brüssel eingestellt werden.
Nach 10 Tagen Sperrung am Hauptbahnhof in Köln sollen alle Züge heute wieder nach regulärem Plan fahren. Pendler und Fernreisende kommen wieder ohne Umstieg bis ins Kölner Zentrum. Die Sperrung war eigentlich dafür gedacht, ein neues elektronisches Stellwerk in Betrieb zu nehmen. Diese Pläne konnte die Bahn wegen Softwareproblemen aber nicht umsetzen. Im kommenden Jahr wird nun eine weitere Sperrung des Kölner Hauptbahnhofs erforderlich sein. In New York werden am Abend die internationalen Emmys für die besten ausländischen Fernsehproduktionen verliehen. Auch 2 ARD-Produktionen können sich Hoffnung auf den bedeutendsten Fernsehpreis in den USA machen. Martin Ganselmeier.
In der Kategorie Fernsehfilm-Miniserie ist der Polit-Thriller Herrhausen, der Herr des Geldes nominiert. Der Vierteiler lief vor einem Jahr an 2 Abenden im Ersten. Oliver Masucci spielt den deutsche Bankchef Alfred Herrhausen, der in den 80er Jahren Deutschlands mächtigster Banker und ein enger Freund des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl war. 3 Wochen nach dem Fall der Mauer kam er Ende November 1989 durch ein Bombenattentat der Terrororganisation RAF ums Leben. Ebenfalls im Rennen um einen der begehrten International Emmys ist die 6-teilige Kika-Serie Auf Fritzi Spuren, wie war das so in der DDR? Und zwar in der Sparte Kinder.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Im Bundestag, da startet die Haushaltswoche. Es geht um den Bundeshaushalt 2026 und die entscheidende Frage, wie viel Geld darf die Bundesregierung wofür ausgeben? So viel ist klar, beim Schuldenmachen ist Deutschland nächstes Jahr sehr gut mit dabei, findet Oliver Neuroth.
Deutschland lebt über seine Verhältnisse, sagt der Bundesrechnungshof. Denn die Bundesregierung nimmt nächstes Jahr mehr als 174 Milliarden Euro an Schulden auf. Klar, wenn Deutschland nur so viel ausgeben wie einnehmen würde, wären wir wohl kaum überlebensfähig, weil es ja an so vielen Autobahnbrücken und Eisenbahnkilometern bröckelt. Investitionen sind wichtig und Schulden machen ist daher Standard. Aber so hohe Schulden? Unsere Verschuldungsquote liegt bei 63%. Klingt vielleicht viel, ist aber gar nichts im Vergleich zu anderen Ländern. In den USA sind es 150% und in Japan fast 250. Etwas schwindelig kann einem beim Blick auf die Zinsen werden, die Deutschland voraussichtlich in den nächsten 5 Jahren zahlen muss. Das könnten 66 Milliarden Euro sein, nur um die Kosten der Kredite zu decken. Friedrich Merz hätte dazu als Oppositionschef noch gesagt, das geht ja gar nicht. Als Kanzler sagt er, gar kein Problem und stimmt uns alle ein aufs Leben über die Verhältnisse.
Die Meinung von Oliver Neuroth.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.